Liebe Geschwister, wir durften den wunderbaren Text hören. Da wir solche Verheißungen haben, lasst uns selbst reinigen. Wie soll das zugehen? Da erinnert uns Paulus oder antwortet uns auf diese Frage: Dem Volke Israel sind alle die Dinge widerfahren zu unserer Belehrung, zu unserer Orientierung, sodass wir durch das Zeugnis der Schriften die Hoffnung haben, und zwar die lebendige Hoffnung, die nicht zu Schanden werden lassen kann. Und nun dürfen wir hineinschauen in eine eigenartige Gesetzesbestimmung, die dem Buchstaben nach den Leser anmuten lassen kann. Ja, hat sich so etwas nicht überhaupt in die Bibel als dem Worte Gottes verirrt? Wir halten es so, wir lesen, ich lese dann die ersten vielleicht 7 oder 8 Verse und dann wollen wir uns, so gut wie wir können, einmal vorstellen, das, was hier als Vorschrift durch einen Priester, der die Dinge gebietet und ausführen soll, was für Handlungen er vollziehen soll, versuchen uns vorzustellen, das geschehe jetzt da. Das würde jetzt vor unseren Augen geschehen. Ich darf gleich sagen, wenn wir zwei Brüder das jetzt vorführen würdet, dann würdet ihr erschrecken und denken, oh weh, da haben wir uns aber verirrt. Da sind wir ja in ein okkultes Seminar gekommen oder irgend so etwas. Jetzt bitte, ich lese jetzt. Dritten Mose 14, die ersten Verse. Ja, bevor ich es lese, darf ich gleich noch, wie wir gelesen haben, trösten, nämlich umso anstößiger, umso unverständlicher diese Ausführungen, diese Bestimmungen nach dem Buchstaben gelesen, ja, für uns unverständlich, ja, anstößig erscheinen, nicht möglich fast. Umso wunderbarer sind die göttlichen Ordnungen der Erlösung, der Reinigung, der Heiligung dargestellt, soweit wir den Geist Christi haben dürfen, den Heiligen Geist, der uns nicht nur in alle Wahrheit führt, sondern der Heilige Geist, der hier auch bei der Gesetzgebung darüber gewacht hat, dass während der Buchstabe des Gesetzes tötet, wissen wir, der Geist des Lebens in Christo Jesu durch seinen Tod und seine Auferstehung, der uns jetzt geschenkt ist, können wir das genau nach den Buchstaben lesen und kommen aus dem Staunen nicht heraus, was da an Herrlichkeit in Bezug auf den Tod und die Auferstehung und das lebendig gemacht werden Jesu Christi und uns bedeutet. Denn Paulus schreibt, wir, ja, die Geistlichen, also die den Geist Gottes durch die Gnade Gottes empfangen haben, wir wissen, dass das Gesetz, sogar vom Sinai, ja, geistlich ist. Wir sind aber vorerst unter die Sünde vertauft. Uns kann der Wortlaut des Buchstabens des Gesetzes vorerst nur töten, verdammen, verurteilen. So. Und wunderbar. Dürfen wir heute erleben. Ja. Indem wir nicht nur wissen, dass von Gott aus gesehen, vom Heiligen Geist aus gesehen, das ganze Gesetz, das im Neuen Testament sich sagen lassen muss, das Gesetz richtet den Menschen ohne Barmherzigkeit. Und Gott aber ist ein Vater der Barmherzigkeit und hat an dem kein Wohlgefallen. Dürfen wir noch wissen, dass dieses Gesetz zustande gekommen ist, auf Israel gelegt worden ist als Zuchtrute, auf Anordnung von heiligen Engeln hin. Das heißt, erschreckt bitte nicht, nicht aus dem Herzen Gottes kommen, sondern Gott hat heiligen Engeln, die für ihn, ihren Gott, eifern, die Ehre gegeben, lass mich das einmal so aussprechen, ja, gesetzgebende Behörde zu sein. Das heißt, ich stelle das so dar, heilige Engel vom Himmel her, Zeugen seiend, wie Gott, der wahrhaftige, einzige Gott, sich entschlossen hat, ausgerechnet sich persönlich jetzt mal zuerst zu befassen, mit was für einem Völklein auf der Erde. Wie die Schrift sagt, mit dem elendesten aller Völklein, mit dem Völklein Israel. So. Ja. Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs. Um seiner Treue gegenüber ihren Vätern willen. Übernahm Gott der Höchste persönlich die Führung. So. Und musste erleben, nach allen Wundern und Zeichen in Ägypten und den Wundern und Zeichen unterwegs bis an den Sinai und dann am Sinai angekommen, musste dieser wunderbare Gott erleben, dass da ein goldenes Kalb erstellt wird, nicht nur haben sie sich ergötzt an diesem Werk ihrer Hände, sondern wir müssen lesen, da spielten, tanzten sie um das goldene Kalb und schrien, Israel, das ist der Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Stellt euch sowas vor. Stephanus, voll Heiligen Geistes, fährt weiter. Da wandte Gott sich von ihnen ab. Verstehen wir das? Wandte Gott sich von ihnen ab und gab sie dahin, dem Heere der Himmel zu dienen. Bitte. Worin besteht das Heer der Himmel? Aus Engeln, aus Geistwesen, aus Fürstentümer und Gewalten, Thronen, Herrschaften, Weltbeherrschern, mit ihren Heeren. So. Und dann werden wir noch orientiert. Das Heer der Himmel ist geteilt, wie auf der Erde, in eine linke Gruppe, in eine rechte Gruppe. Die Linken, das ist der Chef Satans, und die Rechten, meinetwegen Michael oder Gabriel. Und in der Mitte ist der Vorsitzende dieser himmlischen Ratsversammlung, Christus. Und in ihm der Vater. Haben die Söhne Israels weiterhin oder erst recht den Götzen gedient oder Götzendienst getrieben? Jawohl, zur Linken. Ja, und von zur Rechten, was passiert da? Gesetzesfeuer, lesen wir, ging aus deiner Rechten für sie, die Söhne Israels, hervor. Die Rechte ist die heilige Seite, die positive, die Eiferer für Gott. Ja. Und denen hat Gott die Ehre gegeben, bitte mein Herz. Habt ihr feststellen müssen, was sich dieses Volk leistet, mir gegenüber. Bitte macht Vorschläge, was soll mit diesem Volk halsstarrig, hartnäckig, widerspenstig, ungläubig, lästern und so weiter, was soll mit dem Volk geschehen? Und was geschah? Dürfen Sie Ihre Anträge vorbringen. Und was geschah von Seiten Gottes? Hat die Anträge genau geprüft und erst dann zum Beschluss erhoben, sein Ja gesagt, der Artikel wird genau so nach dem Buchstaben in dieses Gesetz aufgenommen. Nicht? Gott wusste ja vorher, was da geschehen wird am Sinai, nicht? Und hat entsprechend die Anordnungen schon getroffen. Nun, genau geprüft. Und jetzt, was wir wissen dürfen und verstehen dürfen, zu unserer Herzens, ja, Freude und Erleichterung, was die Engel nicht wussten und nicht verstanden haben. Niemand wusste das, nämlich, dass Gott diese unbarmherzigen Anträge und Flüche und Forderungen des Gesetzes, bitte, erst dann zum Beschluss erhoben hat, also in dieses Gesetz aufnehmen hat lassen, wenn die Anträge genau dem entsprachen, was er schon vor Grundlegung der Welt mit seinem Sohn auf Golgatha zu tun gedacht. Wo wird das bestätigt? In Hebräer 10. Ich muss das jetzt kurz fassen, damit wir da an den Text kommen, aber es ist grundlegend Voraussetzung, dass wir verstehen, warum stehen solche sonderbaren Dinge, Verfügungen, Gesetze, Satzungen in unserem wunderbaren Gotteswort, wo wir sagen, bitte, Gott nimmt uns nicht übel, hat sich so etwas nicht in die Bibel verirrt, dass wir dann eine Antwort haben. Also, Beispiel, ein Antrag lautete, Bestimmung der Opfervorschriften, und jetzt Passa, wo Lämmer geschlachtet werden mussten nach dem Gesetz, lautete ein Antrag, an jenen Tage sollt ihr, und zwar wer ihr, hohen Priester nach dem Gesetz, ein Lamm schlachten ohne Fehl. Aha. Das Gesetz meint ja dann viele Lämmer, nicht? Aber der Wortlaut heißt, an jenem Tage, kennen wir den, wo wirklich die hohen Priester in Jerusalem nach dem Gesetz gesagt haben, wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss der sterben. An jenem Tage, nur an einem, das ist so, so wurde es aufgenommen, sollt ihr hohen Priester ein Lamm schlachten, nicht 100.000, ein Lamm schlachten, ohne Fehler. So. Konnte Gott diesen Antrag zum Beschluss erheben? Ja, jawohl, aber mit sehr schwerem Herzen. Ne? Denn Jesus kommt zur Erlösung jetzt in die Welt, zur Erlösung, sieht Golgatha vor sich, nicht? Und den schweren Weg, und spricht in diese Welt kommen zur Erlösung, Gott, Vater, ich habe dich verstanden. Hebräer 10. Du hast nicht diese Opferlämmer gemeint. Du hast sie gar nicht gewollt. Und du hast sie gar nicht gefordert. Und du hast gar kein Wohlgefallen daran, sagt der Sohn zum Vater in die Welt kommen. Aber ich habe dich verstanden, Vater. Du hast nicht die Dinge gemeint nach den Buchstaben, sondern du hast mich gemeint als Lamm Gottes. Verstehen wir? Also, deshalb konnte Gott diesen seinem Herzen widersprechenden Artikel aufnehmen, weil er genau mit dem übereinstimmte, was die Liebe Gottes vor Grundlegung der Welt mit seinem Sohne schon auf Golgatha zu tun gedacht hat. Oder der Fluch der Flüche im Gesetz heißt, Verflucht ist jeder Mann, der am Holze hängt. Ja, warum hängt er am Holze? Weil er ein Gebot übertreten hat, dieses Gesetzes. Es muss ihn noch der Fluch treffen. Warum? Dass diese Verfügung unwiderruflich ist. Das Gesetz kennt keine Wiederbringung aus dem Tod oder aus dem Fluch. Bitte, haben wir das schon mal zur Kenntnis genommen? Gibt's nicht? Das Gesetz ist unwiderruflich. Und es blieb für Gott nichts anderes übrig, als sich in Christo selbst unter dieses Gesetz zu stellen. So lesen wir im Galaterbrief. Christus in seiner Erniedrigung von einem Weibe geboren, unter dieses Gesetz gestellt. Warum? Dass er jetzt bereit sei, die ganze Sünd und Schuld der Welt auf sich zusammenzufassen, konnte das Gesetz dann ihn treffen mit allen Flüchen. Eine unbarmherzige Verfügung des Gesetzes, verflucht ist jeder Mann, der am Holze hängt. Jetzt hängt eines Tages ein Mann am Holz. Wie heißt der? Jesus Christus. Ja, in dem Moment, wo ich in dem Mann, der jetzt am Fluchholze hängt, nach dem Gesetz, nicht? Genau. Das ist ja der Heilige Gottes. Und der ist für mich jetzt ans Fluchholz gegangen, nicht? Verwandelt sich dieser unbarmherzige Fluch nach den Buchstaben, ne, in die Grundlage der Versöhnung der Welt. Ja, was sollen wir jetzt sagen? Jetzt können wir verstehen, wenn Paulus wagt zu schreiben in Römer 8, dass dem Gesetz Unmögliche aus einem Fluch der Verdammnis und des Todes wieder herauszubekommen, ne, tat Gott, indem er seinen Sohn sandte und ihn durch das Gesetz, dem Gesetz unterstellen, hat er durch ihn die Flüche des Gesetzes auf sich genommen, alle Forderungen des Gesetzes bezahlt, für alle, ein für alle Mal. So, also, so sind einerseits für uns das Gesetz, mit dem schließe ich diesen Zusammenhang, diese Vororientierung, schreibt Paulus, das Gesetz, nach Meinung dieser heiligen Engel, die haben es gut gemeint, im Eifer für Gott, nicht? Also dieses Israel, dem muss kräftig, energisch begegnet werden, damit die endlich spuren, nicht? Ungefähr das war ihre Meinung, nicht? Das Gesetz zum Leben gegeben, nach Meinung der gesetzgebenden Engel, erwies sich in der Durchführung zum Gegenteil als Dienst des Todes und der Verdammnis. Und das mussten die Engel hinterher einsehen. Oh, weh. Nun, lesen wir. Ah, nein, noch ein Wort. Wird mir jetzt gerade geschenkt, das ist so sauber, so klar. Und so orientieren, nämlich Paulus, Römer, im nächsten Kapitel. So sind wir nun ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geworden. So. Wer glaubt das? So, wunderbar. No, fest, ja. Also da macht man nie halt was, gell? Da macht man nie halt was. So. So sind wir nun ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geworden. Das ist aber erst die erste Hälfte eines Ausspruches Gottes. Und die zweite Hälfte heißt unserem Staunen. Aber bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Noch einmal. So sind wir nun in Christo. Ohne Gesetz. Gottes Gerechtigkeit geworden. Angenommen, wir würden es nicht weiter lesen, oder stimmt das nächste Stünde nicht da? Ne? Würden sagen, also dann hat das Gesetz für uns ein für alle Mal nichts mehr zu sagen, Papierkorb. Ne? Ne? Sondern, aber bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Das heißt, jetzt kommt wieder die verborgene Weisheit Gottes, tritt vor unsere Augen. Wenn wir jetzt, wie heute Abend jetzt dann, das Gesetz lesen, mit erleuchteten Augen des Herzens, wie Gott diese Buchstaben füllen kann mit Geist und Leben in Christo Jesu, ne? Dann merken wir, von Gott aus beurteilt, haben wir das Gesetz und die Propheten, wir, erst dann richtig gelesen und verstanden, wenn uns das ganze Gesetz und die Propheten bezeugen, wir sind ohne es Gottes Gerechtigkeit geworden. Haben wir verstanden? Ich hoffe wenigstens ein bisschen. Die den Herrn suchen, verstehen alles, steht geschrieben. Können wir uns prüfen. Nun, ins Wort. 3. Mose 14, von Vers 1 an. Und Jehova redete zu Mose und sprach: Dies soll das Gesetz des Aussätzigen sein am Tage seiner Reinigung. Unser Thema heißt der Weg der Reinigung. Der Aussätzige soll zu dem Priester gebracht werden. Und der Priester soll außerhalb des Lagers gehen. So, zuerst haben wir gelesen, der Aussätzige soll zum Priester gebracht werden. Und es muss der Priester wohin gehen? Die Aussätzigen durften nicht mehr im Lager Israels bleiben, sondern die wurden außerhalb des Lagers verfrachtet. An einen Ort, wo alles Unreine im Übrigen vom Volk auch deponiert war. Oder wo Schabbatschänder und Hure und Meineidige gesteinigt worden sind oder ans Holz gehängt worden sind. Mit einem Wort, wo die Sünde und die Unreinigkeit Israels außerhalb des Lagers konzentriert vorhanden war. Außerhalb des Lagers, das verstehen wir. Der Aussätzige durfte ja nicht ins Lager kommen zum Priester, nicht? Musste also der Priester geruhen, wenn er im Heiligtum Dienst getan hatte, eben außerhalb des Lagers zu gehen, zu einem Aussätzigen, von dem er gehört hat, der sei geheilt worden vom Aussatz. Soweit sind wir klar. Und besieht ihn der Priester. Und siehe, das Übel des Aussatzes ist heil geworden an dem Aussätzigen, so soll der Priester gebieten. Was denn? Soll der Priester gebieten, dass man für den, der zu reinigen ist. Und jetzt kommen die sonderbaren Vorschriften. Wir bleiben aber einen Moment bei diesen eben zuletzt verlesenen Worten noch stehen. Jetzt ist also der Priester beim Aussätzigen, der geheilt worden ist vom Aussatz, angekommen. Und siehe, das Übel des Aussatzes ist heil geworden an dem Aussätzigen, so soll der Priester gebieten, dass man für den, Achtung, der zu reinigen ist, aha, also ist er noch aussätzig. Nein, er ist vom Aussatz geheilt, und zwar vollständig geheilt. Aber was fehlt jetzt noch? Jetzt beginnt für den der mühsame Weg der Reinigung. Was haben wir gehört? Was Bruder Schwarz gelesen hat. Da wir solche Verheißungen haben, was folgt da? Lasst uns selbst reinigen. Aha. Das Übel des Aussatzes ist heil geworden. Was für ein wunderbarer Liedertext fällt uns da ein. Wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, ist heil zu derselben Stunde und gleichzeitig schon ein Gotteskind geworden. Ah, genau, soweit ist es hier, nicht? Der ist heil geworden. Was bei dem der Aussatz war, war der bei uns der ganze Sündenmensch, die ganze Sündenlast. Die ist vergeben, existiert nicht mehr. Aber was soll geschehen? Was soll jetzt geschehen? Jetzt, nachdem wir gerettet sind, Gottes Kinder geworden sind, erst was kann jetzt überhaupt erst beginnen? Der Weg der Reinigung. So. Jetzt kommen hier die sonderbaren Vorschriften. Der Priester soll nun gebieten, dass man für den, der zu reinigen ist, erstens zwei lebendige, reine Vögel nehme. Nun, das geht noch. Und Zedernholz und Karmesin und Isop. Also vier verschiedene Dinge, nicht? Zwei Vögel als ein Ding bezeichnet. Zedernholz, Karmesin und Isop nehmen. Und der Priester soll weitergebieten, dass man den einen Vogel, den reinen, lebendigen, dass man den einen Vogel schlachte in einem irdenen Gefäß, über lebendigem Wasser, den lebendigen Vogel soll er nehmen, ihn und das Zedernholz und das Karmesin und den Isop und dieses, also diese vier Stücke, soll er nehmen, um ihn in das Blut des Vogels zu tauchen, der geschlachtet worden ist über lebendigem Wasser. Also, da sind zwei Vögel. Eine muss er schlachten in einem irdenen Gefäß. Es fließt das Blut in das Gefäß. Und jetzt muss er den lebendigen, den zweiten Vogel nehmen, den lebendigen Vogel und das Stück Zedernholz und Karmesin und Isop. Vier sonderbare Dinge. Nicht? Jetzt stellt euch vor, ich mache das. Nicht? Ein Vogel, der zappelt und flattert da in meiner Hand und ein Stück Zedernholz und Karmesin und Isop. Und jetzt tauche ich die vier Stücke zusammen in das Blut des geschlachteten Vogels da vorne. Nicht? So. Aber das ginge noch. Jetzt wird sie denken, ja, was will denn der davon? Nicht? Was muss jetzt geschehen? Und er soll auf den, der vom Aussatz zu reinigen ist, siebenmal sprengen. Also, jetzt hat der Priester in seiner Hand einen lebendigen Vogel, der triest vom Blut des geschlachteten Vogels. Und ein Stück Zedernholz, auch blutig, bluttriefend. Und Karmesin und Isop, alles triest vom Blut des geschlachteten Vogels. Und jetzt sprenge ich, da steht der Aussätzige, der geheilt ist, jetzt sprenge ich siebenmal noch mit den vier sonderbaren Stücken und das Blut auf den da. Ja, da würdet ja ihr Krankenschwester und die Ärzte sagen, ja, aber jetzt, aber sowas, nicht? Das ist ja unhygienisch und unästhetisch und überhaupt, da muss man gerade die Polizei berichten, da sind ja ein paar Verrückte da aufgetreten davon und ähnliches mehr. Wäre vollständig in Ordnung. Vollständig in Ordnung. Bitte. Aber warum steht so etwas in der Bibel? Ne? Na. Damit die ganz Weisen und womöglich noch ganz Frommen in ihren Augen einmal Grund haben, sich zu ärgern. Denn es steht geschrieben, siehe, ich lege einen Stein des Anstoßes nicht in Babel und nicht in Tyrus, sondern vor die Frömmsten in Zion lege ich einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses. Kennen wir den Stein? Wie heißt der? Jesus Christus und der Fels ist auch Jesus Christus. Und wir Dummen, stelle ich mich immer vor, die heute noch allem glauben, was geschrieben steht, und zwar ganz genau, die das Zeugnis des Heiligen Geistes haben, jeder Buchstabe im Hebräischen und Griechischen ist vom Heiligen Geist genau eingegeben und inspiriert, um die wunderbarsten Gottesgeheimnisse seiner Liebe und seines Herzens gerade in den anstößigsten Dingen zu verbergen. Für die Dummen, wie wir sind. Ja? Stimmt das? Vater, ich preise dich, dass du diese Dinge vor Klugen und Weisen verborgen hast und hast es wem sie offenbart? Den Unmündigen und Törichten und Verachteten. Hast du diese Dinge geoffenbart? Begründung Jesu? Sehr einfach. Denn also war es wohlgefällig vor dir. Wunderbar. Also war es wohlgefällig vor dir. Einfache Begründung. Ne? Und Jesus sprach das im Heiligen Geist. So. Sind wir soweit? Jetzt ist er vom Aussatzgehalte so besprengt. Aber die Stücke sind immer noch in der Hand des Priesters. Und jetzt, es kommt etwas kurz und bündig, wir lesen weiter. Und soll auf den, der vom Aussatz zu reinigen ist, 7-mal sprengen und ihn jetzt, den vom Eisaussatz geheilten, für rein erklären. Und den lebendigen Vogel, der vom Blute trifft, ne, soll er ins freie Feld fliegen lassen. Ja, was ist das? Was nützt das? Ins freie Feld fliegen lassen und der zu reinigen ist, soll seine Kleider waschen. Jetzt haben wir doch gerade gelesen und er ist rein. Und jetzt geht es weiter im nächsten Vers. Und der zu reinigen ist, soll noch das und das und das und das und das und das. Kommen ganz so lange Verse, was der noch alles zu machen hat. Und etwa 7-mal heißt, er ist rein. Und 7-mal, weitere 7-mal heißt, und der weiter zu reinigen ist, soll. Merken wir etwas? Mal etwas. Wie lange dauert die Reinigung eines Gotteskindes von dem Moment an, wo es Christus am Kreuz als seinen Retter erkannt hat und Gottes Kind geworden ist? Wie lange dauert die Reinigung? Solange wir in dieser Hütte weilen. Aha. Also, wir sind gar nicht erstaunt, wenn es jetzt da ganze Verse lang immer wieder heißt, und er ist rein. Da steht nicht geschrieben, so sind wir nun Gerechtigkeit Gottes geworden. Haben wir doch eben gehört. Ne? Und sind reingewaschen durch das Blut von aller Sünde. Ne? So. Ja, was haben wir jetzt noch weiter tun mit Reinigung, wenn wir rein sind? Ne? Merken wir etwas? Genau so ist es. Genau so ist es. Wir sind nach dem inwendigen neuen Menschen ganz rein. Der ist aus Gott gezeugt, aus Gott geboren. Und Johannes erklärt ganz prompt, da der innere neue Mensch, nicht der alte äußere, der kann nur sündigen, aus Gott gezeugt und geboren ist, kann der gar nicht sündigen. Der ist rein von Anfang an. Denn wir haben einen neuen Gottesmenschen, lesen wir, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Heiligkeit und Gerechtigkeit. Wir Gläubigen tragen mitten im Alten drin einen neuen, ganzen neuen Gottesmenschen, vorerst aber nur samenmäßig, als heiliger Gottessame, aber in diesem heiligen Gottessamen ist ein ganz neuer Arthur Muhl drin. Aus Gott gezeugt und geboren, und weil der aus Gott gezeugt und geboren ist, kann der nicht sündigen. Steht so geschrieben? Jawohl, so steht geschrieben. Dann bitte erschrecken wir nicht zu Tode und sagen, ja, ich kann doch noch sündigen, also bin ich kein Gotteskind. Dann hat uns der Satan schon übervorteilt, nicht? Nein, dann sagen wir, jawohl, ich danke dir, Herr, du hast in mir ein ganz Neues hineingelegt, einen neuen Gottesmenschen. Und je mehr der Äußere zerfällt, wird dieser Innere erneuert von Herrlichkeit und zu Herrlichkeit, von Leben zu Leben. So, jetzt, liebe Geschwister, sehen wir uns diese sonderbaren Einzelstücke und was damit geschehen soll und musste, näher an. Und schalten jetzt einmal, ich schalte jetzt mal meinen Verstand vollständig aus. Kann man das, ein Gotteskind? Jawohl. Und achte nur durch den Geist Gottes auf das Wort Gottes. Denn es steht geschrieben, vertraue dem Herrn mit deinem ganzen Herzen, ja, und allen seinen Worten und stütze dich nicht auf deinen Verstand, sondern nimm jeden Gedanken deiner Vernunft, der sich erhebt, wieder die Erkenntnis Gottes in Christo. Das ist hier immer der Fall bei solchen Worten. Sofort gefangen unter den Gehorsam des Christus. Das alles ist Gottes Wort. Und wenn ich mich daran ärgere, ändert das nicht daran, dass das umso wunderbares Gottes Wort ist sogar. Auch wenn ich es nicht verstehe oder mich daran ärgere, dann ist es umso wunderbarer. So. Also. Dass man für den, der zu reinigen ist, der aber heil ist, gerettet ist, zwei lebendige, reine Vögel nehme. Was würdet ihr mir vorschlagen, was ich für zwei Vögel nehmen soll, damit ich ganz sicher bin, die sind nicht nur lebendige Vögel, sondern das sind nach dem Gesetz ganz reine Vögel. Was würdet ihr mir vorschlagen? Bitte? Seid ihr einverstanden, wenn ich zwei Tauben nenne? Da steht nämlich in Vers 22 noch, zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben. Ja. Also, jetzt sind zwei Tauben da. Ja, was sagt denn das Wort Gottes, was eine Taube im Wort Gottes bedeutet? Für einen geistigen, geistlichen Sinn eine Bedeutung hat. Also, jetzt sind wir in der Sonntagsschule. Nicht? Also, was bedeutet eine Taube in der Bibel? Nichts Geringeres als den Heiligen Geist. So. Aber warum sind es da zwei Tauben? Übrigens, was heißt Taube im Hebräischen? Jona. Jona. Da gibt es doch so einen sonderbaren Propheten mit dem Namen, nicht? Ja, dass der jetzt so einen schönen Namen hat. Wenn Jesus sagt, sei klug wie wer? Was? Wie die Schlangen, aber gleichzeitig ohne falsch wie die Tauben. Bitte. Das war der Jona, das war er. Er machte genau das Gegenteil, was Gott ihm geboten hatte, aber wo immer auf jeden Schritt und Tritt, wenn er gefragt wurde oder ein Zeugnis zu geben hatte, sogar gegenüber Gott, hat er genau immer das gesagt, wie es in seinem Herzen aussah. Ja. Was ist mit dir los, du Schläfer, als das Schiff untergehen wollte? Ich bin ein Israelite vom Hause so und so und ich fliehe vor dem Angesicht meines Gottes hinweg, nicht wahr? Und so weiter und so weiter. Ganz genau. Und wie die Seeleute in Verlegenheit sind, dann sagt er prompt, ja, kein Wunder, ich sag's euch gerade, ich bin nämlich schuld an allem. So. Also ist der aufrichtig, ja. Ohne falsch, wie die Taube. Jawohl. Und deshalb hat Gott ihn auch nicht verworfen. Denn wer aufrichtig, dem Aufrichtigen lässt Gott es gelingen. Dem Aufrichtigen lässt Gott es gelingen. So, also jetzt zwei Tauben. Ja, bitte. War in der Person Jesu von Nazareth in ihm drin Heiliger Geist. Ja. Er war ja vom Heiligen Geist gezeugt. Er war nämlich der Sohn des Geistes des Heiligen. Der hat ihn ja gezeugt. Das ist die eine Taufe. Bitte. Was passiert, nachdem er sich durch Johannes den Täufer hat taufen lassen? Was passiert jetzt? Jetzt vom Vater Bestätigung kommt der Heilige Geist selbst noch in Gestalt einer Taube. Ja, und lässt sich auf ihm nieder und bleibt auf ihm dauern. Aha. Es ist er, der Sohn des Geistes, durch den Geist gezeugt. Und es kommt eine zweite Taube, bestätigt, das ist alles göttlich, vollkommen in Ordnung, wunderbar. So, aber die eine Taube, Jesus Christus, vom Heiligen Geist gezeugt, aber in welcher Gestalt? Nach Römer 8, in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde, nicht? Über die Maria hat er eine Leiblichkeit bekommen wie wir. So lesen wir. In allen Dingen gleich erfunden wie wir, sodass er genau wie wir in allen Dingen in gleicher Weise versucht werden konnte, bitte, aber ohne Sünde. Weil er durch den Heiligen Geist in ihm die Kraft hatte, sofort Nein zu sagen, sofort sich abzulehnen, zu abzusondern. Aha. Die zweite Taube, die Gott auf ihn sandte, der Heilige Geist, selbst. Jetzt sind zwei Tauben vor uns, nicht? Ja. Können beide Tauben, dem Fleisch diese zweierlei Tauben, können die beide geschlachtet werden, sodass Blut fließt?
Nein.
Aha. Nur welche? Nur die Taube, der Heilige Geist, der in der Fleischgestalt der Person Jesu vorhanden war, konnte die Taube geschlachtet werden und Blut fließen lassen. Aha. Es soll der Priester, sind die hohen Priester da angenommen, ein Priester soll jetzt diese Taube, die eine, schlachten. So, jetzt merkt man ja, ne? Jetzt spricht der Heilige Geist. Über in einem irdenen Gefäß, Kinder, was heißt denn das? Wir tragen diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Aha. In einem irdenen Gefäß soll diese Taube, Jesus Christus, der Heilige Gottes, geschlachtet werden über lebendigem Wasser, Wasser aufgrund von lebendigem Wasser. Was ist denn das? Das ist ja das Wort Gottes. Genau nach den Zeugnissen, den Verheißungen und den Voraussagen des Wortes Gottes. Und genau, was da so sonderbar einem anmuten könnte, da nach dem Buchstaben der Verfügungen, nicht? Man sich ärgern könnte, davonlaufen könnte, nicht? Offenbart jetzt genau der Geist, was er da in diese sonderbaren Stücke hinein zu verbergen vermochte, um es nur wieder durch sich selbst, den Heiligen Geist, denen offenbaren zu können, ja, die ihm, dem Herrn, allein vertrauen, denen nämlich, die den ans Holz gehängten, verfluchten, um unseretwillen erkannt haben und heil geworden sind zur selbigen Stunde, dürfen jetzt erkennen, was der Geist Gottes uns da an herrlichen Dingen offenbart. Also, jetzt haben wir die beiden Tauben erkannt. Die eine ist der Sohn Gottes in Niedrigkeit, der jetzt geschlachtet wird. Und sein Blut fließt. Und zwar in einem irdenen Gefäß wie wir. Sein Blut fließt. Und zwar in einem irdenen Gefäß wie wir. Einer Menschengestalt. Über lebendigem Wasser, aufgrund, nicht, das Wasser war Bad des Wortes, nicht? Das ist das Wort Gottes. Genau wie geschrieben steht im Worte Gottes, nicht? So musste er geschlachtet werden. Wir haben ein Gesetz, nach dem Gesetz musste er so und so, genau so, so und so, wie da geschrieben steht, jetzt sterben. So, jetzt haben wir die beiden Tauben. Und Zedernholz. Was ist das? und Zedernholz. Jetzt frage ich nicht meinen Verstand, was könnte das sein? Das ist ein wunderbares, wohlriechendes Holz, Zedernholz, steht auf dem Libanon und so weiter. Ja, ein immergrüner, wunderbarer Baum und so weiter. Kann ich jetzt da Ausführungen machen? Nein. Ich frage die Weisheit Gottes durch Salomo. Und der sagt, und das sagt die Schrift von Salomo. Gott gab Salomo Weisheit und sehr große Einsicht und eine Weite des Herzens, wie der Sand, der am Ufer der Meere ist. Und Salomo redete über alle Tiere, die Vögel im Himmel und die Fische im Meer, über die Sterne, und er redete über alle Bäume, von der Zeder auf dem Libanon bis hinab zum Isop, der an der Ruinenmauer herauswächst. Was haben wir jetzt für zwei Dinge vor uns? Das herrliche Gebiet der ganzen botanischen Welt. Was steht vor uns? Nichts Geringeres. Die Zeder des Libanon, ich lese jetzt gerade, was die Schrift sagt, bedeutet den König der Könige. Wer ist das? Christus, der Sohn des höchsten Gottes. So. Aha. Vor uns stehen jetzt zwei wunderbarste Dinge. In der einen Taube das Allerheiligste, was es gibt vor Gott, der Heilige Geist. So. Eine Taube. Und das Zweite, dass dieser Sohn Gottes Sohn des Höchsten ist, deshalb Zeder. Der Sohn des Höchsten. Die Zeder des Libanon stellt den König der Könige dar. Der ganze Libanon mit allen Zedern stellt alle Königshäuser auf der ganzen Erde und in der ganzen Welt, auch der Unsichtbaren, dar. Wo steht das? War das Haus Davids zu einem Königshaus geworden? Jawohl, zum auserwählten Königshaus in Israel. Ist der Sohn Davids wichtig? Der Begriff. Aha. Unter allen Königen der Erde ist David der König der Erde, der Könige, von Gott auserwählt. Nicht? Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Aber wer ist der wirkliche David? Der Geliebte Gottes, heißt das? Das ist Christus wieder. So. Jetzt. Die Nachkommen Davids waren das alles fromme Leute. Leider gar nicht. Was macht Gott? Ich sage jetzt gerade zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Da ist ein letzter Spross von David, also auf dem Thron Israels. Aber so gottlos und gesetzlos, dass Gott in diesen Tagen die babylonische Gefangenschaft durchführt und Jerusalem und den Tempel zerstören lässt. So. Und jetzt haben wir ein Gleichnis für diesen Vorgang im Alten Testament. Ein großer Adler mit buntfarbigem Gefieder kam auf den Libanon und brach den obersten Wipfel, Zipfel oder das Zweiglein einer Zeder des Libanon ab und entführte ihn in ein Krämerland und pflanzte ihn dort ein. Haus Israel, was ist das? Niemand wusste das. Antwort Gottes, der große Adler ist der König Nebukadnezar von Babel, der nach Israel kam. Das Königshaus David stellt auch eine Zeder dar. Und was stellt denn der oberste letzte Wipfel dar? Der letzte König vom Königshaus David. Und den hat der große Adler Nebukadnezar abgebrochen, von Zion weggerissen und entführt, gefangen nach Babel und ihn dort gepflanzt. So. Also, stimmt es, dass die Zedern des Libanon Königshäuser bedeuten? Ja. Und dann die Zeder des Libanon, die eine, noch einmal, ist der König des Höchsten, oder der Sohn des Höchsten. Vor uns stehen jetzt zwei höchste und heiligste Dinge. Nicht? Der Höchste, Sohn des Höchsten, und der Heilige Geist. Taube und Zedernholz.
Zeder. Und jetzt, was sind Karmesin und Isop? Genau das Gegenteil. Zeder, König der Könige.
Isop, von der Zeder, die auf dem Libanon steht, hinab, nicht? Jetzt kommen die Platanen und die Zypressen und alle übrigen botanischen Gewächse. Und das Elendeste, nach der Beurteilung Gottes, der Weisheit Gottes, ist Isop. So. Sind wir gleich von Zeder zu Isop? Isop stellt dar das tief gefallenste, elendeste Geschöpflein, Menschenkind auf der Erde, ja, verachtet und das am Schutthaufen seines Lebens nur noch dahin vegetiert. So.
Das wird dargestellt durch das Isöbchen, sage ich mal, dargestellt durch das Isöbchen, das elendeste Tröpfchen von einem Sünder oder einer Sünderin. Und jetzt, was ist denn Karmesin noch? Wenn ich nicht die Bibelstellen alle aufschlage, liebe Geschwister, dann nicht, um die zu übersehen oder zu übergehen, sondern nur, damit wir an diesem Abend möglichst viel ergreifen können, verstehen können, verwurzelt werden in der Herrlichkeit des Wortes Gottes, eben schon im Gesetz, merken wir nicht jetzt schon, dass wir jetzt merken, jetzt zeigt uns ja dieses sonderbare Gefüge von Vorschriften des Gesetzes schon was? Wie wir ohne das Gesetz allein durch die Gnade Gottes auf Golgatha gerettet und Gottes Gerechtigkeit geworden sind. Ich glaube, das können wir jetzt schon anfangen zu merken. Dann haben wir das Gesetz richtig gelesen, wie Gott es durch den Geist Gottes uns lesen lässt. Was ist Karmesin? 1. Kapitel des Propheten Jesaja. Und wenn deine Sünde rot wäre, zuerst einmal wie? Bitte? Nein? Ja. Wie Blut? Weißer als Schnee soll sie werden. Und wenn sie rot wäre wie Karmesin. Also was ist Karmesin? Sünde. Sünde. Also was ist hier dargestellt? Ein blutroter Sünder durch Karmesin. Aber niemand sagen, was ich jetzt frage. Wie hieß denn das Aushängeschild der Hure Rahab in Jericho? Wie? Hat sie eine Karmesinschnur ausgehängt, damit die Israeliten wussten, das ist jetzt die, nicht? Ausgerechnet, die verschont werden soll, nicht? Samt ihrer ganzen Sippschaft, verschont werden soll, ne? Gerettet werden soll, in Israel aufgenommen worden ist und im Glaubenskapitel Hebräer 11 als Glaubensheldin erscheinen kann. Also die hing einen Karmesinfaden als Zeichen, die hat nicht gewusst, was sie gemacht hat. Aber wir dürfen was sehen? Ein treffenderes Aushängeschild für ihren Beruf hätte sie nicht wählen können. Und wenn deine Sünde blutrot wäre wie Karmesin, weißer als Schnee soll sie werden. Kinder, so etwas. Was steht jetzt vor uns? Jetzt stehen zwei Dinge an höchster Stelle, an allerheiligster Stelle. Taube und Zeder, nicht? Und zwei Dinge, elendestes, jämmerlichstes Ding, tief gefallen, und der blutroteste Sünder stehen jetzt da. Aha, jetzt stelle ich eine heikle Frage. Kann der Heilige Gemeinschaft haben mit dem Unheiligen? Antwort, nein. Kann der Reine Gemeinschaft haben mit dem Unreinen? Nein. Und so können wir belieben, das Licht mit der Finsternis, genau dasselbe. Nein. Merken wir nach dem Gesetz, wäre es unmöglich, dass die Heiligkeit Gottes sich mit einem von uns Sündern überhaupt einlassen könnte. Merken wir es endlich. Ja, wie wir unmöglich wieder irgendwie aus den Flüchen und der Verdammnis des Gesetzes herauskommen können. Und den Bestimmungen des Gesetzes. Bitte. Ha. Jetzt sagt uns diese eigenartig sonderbare Stelle ausgerechnet gibt uns die Antwort auf die Frage, ja, wie soll denn das zugehen, Herr? Wenn du das dem Gesetz Unmögliche vom Fluch wieder herauszuholen aus dem Tod und der Verdammnis, wenn du das möglich machen willst, Herr, wie soll das zugehen? Dann sagt der Herr von heute ab zu uns allen, wenn uns die Frage beschäftigen sollte, lies noch mal genau 3. Mose 14, Vers für Vers. Aber bitte um geistliches Verständnis bei jedem Wort, das du liest. So. Dann hast du die Antwort. Wie das zu, jetzt bestimmt nämlich das Gesetz, diese sonderbare Stelle, was Gott machen muss, damit er das dem Gesetz Unmögliche möglich machen kann. Ja, so etwas macht gar nichts, wenn ihr jetzt das nicht ganz verstanden habt, was ich da jetzt davon gesagt habe. Macht gar nichts. Ihr werdet aber verstehen. Die den Herrn suchen, verstehen alles. Bitte. Wir sind ja alle solche, die den Herrn suchen. Nehmen wir ihn beim Wort, dann schenkt er uns die Gnade, dass wir die Dinge verstehen, die kein Weiser verstehen kann und kein vernünftiger Mensch ablehnt. Überhaupt nicht mit sich reden lässt über solches Zeug da. Nicht? Also, was geschieht jetzt, damit das dem Gesetz Unmögliche möglich wird? Da nach dem Gesetz, dem Sonderbaren hier. Jetzt muss ein Mensch ein irdenes Gefäß da sein, in welchem Blut erscheint, weil eine Taube, ein Heiliger geschlachtet worden ist, voll Heiligen Geistes, dessen Blut ist jetzt geflossen, nicht? Der einen Taube. Und was muss jetzt der Priester nach dem Gesetz machen? Genau das, was nach dem Gesetz sonst unmöglich ist, ist hier Vorschrift. Nämlich, die beiden hochheiligen Dinge, eine Taube und Zehrer, und die beiden tiefsten und sündigsten Dinge, nicht, können keine Gemeinschaft haben miteinander, nur in welchem, unter welcher Vorbedingung? Dass eine Taube geschlachtet worden ist, in einer Weise, dass sie Blut fließen lassen konnte, nicht? Und jetzt, da die eine Taube ihr Blut hat fließen lassen, können die beiden höchsten, heiligsten Dinge in der Hand des Priesters mit den beiden unheiligsten, sündigsten Dingen vereinigt werden, in der Hand des Priesters, aber nur wo? Im geflossenen Blut der einen Taube. Ja. Merken wir so langsam etwas? Gott hat das dem Gesetz Unmögliche dadurch möglich gemacht, oder in der Weise möglich gemacht, dass er sich genau an den Buchstab des Gesetzes gehalten hat, aber auf seine Weise an den Buchstaben des Gesetzes gehalten hat, wie sein Heiliger Geist diese Buchstaben verstanden hat, schon als er diese Satzungen des Gesetzes genehmigt hat. Hat der Heilige Geist schon darüber gewacht, was da alles genehmigt werden darf und was nicht. So dass er, der Heilige Geist, sich an diese, auf seine Weise an diese Buchstaben sonderbaren Dinge halten konnte und genau das vollbringen konnte, was dem Gesetz unmöglich war. Indem er sich ganz genau an die Vorschriften des Gesetzes gehalten hat, aber nicht auf menschliche oder übermenschliche Weise von Geistern oder heiligen Engeln, sondern nur auf welche Weise? Nach seiner wunderbaren Gottesweisheit, die vollständig seiner Barmherzigkeit und seiner Liebe zur Verfügung steht, hat er sich auf seine Weise genau an den Buchstaben des Gesetzes gehalten, und zwar gerade an Buchstaben von Teilen des Gesetzes, die genauso eigenartig vor uns stehen wie diese da. So, wir lesen weiter. Achtung. Jetzt sind die beiden höchsten, wunderbarsten Dinge und die beiden unmöglichsten Dinge in der Hand des Priesters eins geworden, stimmt's? Aber nur unter welcher Bedingung? Im Blute der geschlachteten Taube kann der Allerheiligste mit dem Unheiligsten eins werden und der Höchste mit dem Tiefgefallensten im Scheol unten Gemeinschaft haben. Eins gemacht, in der Hand des Priesters. In der Hand des Priesters. Und alles trieft vom Blut. Na, liebe Geschwister, was heißt das auch noch? Jetzt werden Dinge offenbar, bei denen wir verstehen können, dass Gott diese Dinge verborgen hat vor allen Geschöpfen, dem Verständnis, vor Engeln und Menschen, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört, was in keines Menschen Herz gekommen ist, hat Gott allen sowieso verborgen. Steht so geschrieben. Warum seid ihr keine Protestanten? Da heißt also kräftig protestiert. Da die Dinge hat er denen bereitet, sehr einfach. Die ihn lieben. Die ihn lieben. Aha. Wer von uns liebt den Herrn Jesus ein wenig wenigstens? Also, Halleluja. So. Gut. Für uns hat Gott Dinge bereitet, die kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, keines Menschen Herz gekommen sind. Warum hat Gott diese Dinge verborgen? Weil sie von Unberufenen missbraucht würden? Im Unverständnis das dümmste Zeug damit gemacht würde? Und so weiter. Ich habe jetzt an diese Worte des Paulus erinnert, weil ich jetzt sagen muss, ja, euch als geliebten Gotteskindern, die den Herrn Jesus lieb haben, haben die Verheißung nicht nur, dass Gott uns alles zeigt, was kein Auge gesehen und alles hören lässt, was kein Ohr gehört und was in keines Menschen Herz gekommen ist, uns ins Herz gelegt hat. Nicht nur das, sondern dieser Geist erforscht ja noch was? Alle Dinge, sogar die Tiefen der Gottheit. Hat Paulus da schwadroniert oder hat er sich vergessen oder ist ihm der Gaul durchgegangen oder so etwas? Nein, ganz genau nach dem Heiligen Geist hat er da schreiben dürfen, müssen und dürfen. Und jetzt darf ich euch, der Petrus schreibt dies eine, aber Geliebte, sei euch nicht verborgen. Das, was ich euch jetzt sage, weiß keiner, noch gar niemand. Wenn ich das als Opa meinen Enkeln, die ich versammelt habe, sagen würde, Kinder, was ich euch jetzt sage, weiß noch niemand. Glaubt ihr, dass die Ohren spitzen würden? Oh, und wie? Ne? Also, jetzt, was bedeutet das? Nur wieder zwei Dinge. Dass die eine Taube, zwei Dinge, dass die eine Taube sich gefallen lassen musste, in das Blut der anderen getaucht zu werden. Gar kein ästhetisch oder was für ein Vorgang, das gefallen lassen musste. Und das Zedernholz auch ins Blut dieser Taube sich müssen gefallen lassen, da hineingetaucht zu werden. Ja, was heißt das? Was heißt das? Am liebsten würde ich jetzt nur flüstern, weil es sich um allerheiligste Dinge handelt. Versteht ihr? Aber damit ihr alles versteht, spreche ich das sehr laut aus. Das heißt nichts Geringeres, als dass der Heilige Geist selbst bereit war, sich mit in das Blut Jesu Christi tauchen zu lassen. Denn ohne das könnte er nicht mit mir Sünder Gemeinschaft beginnen. Und Gott, der Höchste, hat sich gefallen lassen, sich selbst auch in das Blut seines Sohnes tauchen zu lassen. Sonst könnte er, der Höchste, mit den tiefgefallensten Sündern auch keine Gemeinschaft haben. Ist das etwas? Aber bitte sagt das niemand, gell? sagt das niemand. Ha. Merken wir, was in solchen Hokuspokus-Vorführungen da nicht, wie gesagt wird, vom Allerheiligsten Geist gerade da hinein verborgen worden ist. Für uns, die wir den Herrn lieben, für uns, die wir allem glauben, was geschrieben steht. Aber weiter. Du, wie viel Zeit haben wir? Also ist die Uhr da? Wie viel? Mal Viertel von neun, ja. Ich gebe mir Mühe, dass ihr bald nach Hause gehen könnt. So, jetzt sind die je zwei Stücke in der Hand des Priesters eins, stehen dem Priester zur Verfügung. Lebendige Taube, blutriefend, Zedernholz, blutriefend, Karmesin, blutriefend, Isop, blutriefend. Und was macht jetzt der Priester? Was soll er jetzt machen? Mit diesen vier Stücken in seiner Hand eins gemacht, triefend vom Blut der Taube. Den vom Aussatz zu reinigenden, der gesund geworden ist. Siebenmal zu besprengen, damit die erste Voraussetzung, dass der gereinigt werden kann, ne, reinigt erfährt und eine erste Station erreichen kann, wo Gott sagt, du bist rein. So. Ja, bitte. Ja, was ist da geschehen oder was geschieht da? Da ist ja der ehemalige blutrote Sünder namens Karmesin und das tiefgefallenste, ärmste Geschöpflein namens Isop, nicht? Jetzt Mittel in der Hand des Priesters geworden, zusammen mit Gott, dem Höchsten und dem Heiligen Geist, nicht? Mittel, Werkzeug geworden, um solche, die noch der Reinigung bedürfen, nicht? Ja. Jetzt sind wir Mittel Gottes geworden, durch welche er andere, die noch der Reinigung bedürfen, nicht? Mittel sind zusammen mit Gott dem Höchsten, zusammen mit dem Heiligen Geist, zusammen mit dem elendesten Schwesterlein und die zusammen mit mir, dem größten Sünder. Ne? Ja. Alles triefend vom Blute des Christus. Mittel in der Hand des großen hohen Priesters, um solche, die der Reinigung bedürfen, zu besprengen, so viel mal, bis sie ganz rein sind. Ja, sowas. Ist das Evangelium? Ja. Ist das noch mehr Evangelium als im Neuen Testament? Jawohl. Wo steht das geschrieben? Jesus vergleicht seine Botschaft im Neuen Testament mit den Aposteln mit neuem Wein und warnt. Also bitte neuer Wein, nicht in alte oder geflickte Schläuche fassen, denn da sind Explosivkräfte drin, ja, im neuen Wein, bei der Gärung. Und was, womit schließt er diesen Hinweis? Ja, er stellt sich ja vor, ich bin der wahrhaftige Weinstock, nicht? Dann wird er sich ja wohl auskennen in Weinsorten und was da im Wein alles vorhanden ist und wie der funktioniert, nicht? Neuer und alter Wein. Dann fährt er weiter. Wer aber vorher alten Wein genossen hat, es hat das mit Neuem zu tun, nicht? Und jetzt sagt er, wer vorher, bevor er neuen, mit Neuem zu tun hat oder Neuem trinkt, nicht? Wer vorher alten Wein genossen hat, der sagt was? Der alte ist noch besser, der ist noch milder als der neue. Könnt ihr hier bei dem, was der Geist Gottes uns heute Abend zeigt, da aus dem alten Wein, eine Kostprobe nur von alten Wein, merken wir. Da sind nämlich Dinge beantwortet in einer überragenden Weise, nicht? wie wir sie im Neuen Testament nicht finden. Paulus darf diese wunderbaren Dinge nur mit kurzen Worten anvisieren, aber nicht erklären. Warum? Weil die Erklärung der dem Paulus geschenkten Kurzoffenbarungen, Kurzzeugnisse längst im Alten Testament vorhanden sind, beim sehr guten, noch besseren, milden alten Wein. Merkt ihr jetzt, bin ich ein Gegner vom Gesetz oder habe ich das Gesetz lieb? Obwohl ich ohne das Gesetz Gottes Gerechtigkeit geworden bin. Jetzt kann ich nochmal anfangen, als aufgrund des Gesetzes, so wie Gott es in Christo verstanden hat und vollbracht hat und erfüllt hat. Bitte, merken wir auch, dass Gott das Gesetz erfüllt hat, in schauriger Weise für ihn. Aber genauso, dass er das Gesetz bestätigend, erfüllend, aber auf seine Weise, gleichzeitig dem Gesetz das Ende bereitet hat. Und jetzt, was kommt jetzt? Und der lebendige Vogel, der noch vom Blute trieft, was ist das? Der Heilige Geist selbst? Den soll er ins freie Feld fliegen lassen. Doch, was heißt jetzt das? Weiß der Heilige Geist jetzt, nachdem Golgatha geschehen ist, vollbracht ist und die Auferstehung auch geschehen ist, weiß der Heilige Geist, was jetzt für eine Stunde geschlagen hat und wie jetzt die Rechtslage Gottes für alle verlorenen Geschöpfe aussieht? Weiß das der Heilige Geist jetzt? Den soll er ins freie Feld fliegen lassen, liebe Geschwister. Das heißt auf Deutsch, ihr versteht, was ich jetzt meine, dem geistlichen Verständnis entsprechen, heißt das. Jetzt kann Gott sich, der Heilige Geist, kein Geringer, darf jetzt hingehen, hinfliegen, wo er will. Und was? Auch noch. Und tun und lassen, was er will. Ins freie Feld fliegen lassen. Darf jetzt die Taube hinfliegen, wo sie will. Sich hinsetzen, wo sie will. Machen, was sie will. Bitte. Wie heißt es auch? Der Geist wird. Wie? Also stimmt's, was ich mir da lange Mühe gebe zu sagen. Nicht? Ja. Und was will der Heilige Geist? Genau das, was Gott trotz der Widerspenstigkeit und der Lästerung von Seiten seines Volkes am Sinai in seiner Liebe getan hat am Sinai. Ich glaube, bitte lest dann zu Hause noch weiter. Ich will jetzt mit dem wunderbaren Wort: und die lebendige Taube, der Geist des Lebens, die lebendige Taube soll er ins freie Feld fliegen lassen. Ein Wort im Gesetz. Ja, wenn das der Heilige Geist ist, ja, was bedeutet das? So. Mose bat seinen Gott: Lass mich deine Herrlichkeit schauen. Was bekam er für eine Antwort? Mose, du kannst meine Herrlichkeit nicht schauen. Ja, warum? Mose, treu in seinem ganzen Hause. Warum? Weil Mose in seiner Person das ganze Gesetz, den ganzen Gesetzeshaushalt repräsentiert. Das Gesetz Mose. Mose, der Gesetzgeber. Das heißt, das Gesetz, wie es nach den Buchstaben vorliegt, kann unmöglich die Herrlichkeit Gottes erkennen. Da es Verfügungen beinhaltet, die den Menschen ohne Barmherzigkeit verurteilen und Dinge befiehlt und Satzungen nennt und kennt und Flüche und Verdammungs- und Todesurteile hat und kennt, die Gott selbst nicht gewollt hat, nicht gefordert hat und kein Wohlgefallen daran hat. Bitte Hebräer 10 lesen und den Psalm, den Hebräer 10 zitiert. So steht geschrieben, wie ich jetzt ausgesprochen habe. So. Mose, meine Herrlichkeit kannst du nicht sehen. Ich werde aber, so weit deiner Bitte entgegenkommen, ich werde dich am Sinai in eine Felsenhöhle stellen und meine Hand vor dich halten, während ich an dir vorübergehe. Und wenn ich an dir vorübergegangen bin, werde ich meine Hand zurückziehen und dann wirst du, Mose, mich wie noch sehen, von hinten wegschreiten. Ja, ihr lieben Kinder, hätte ich beinahe gesagt, ja, was steht da wieder alles drin? So, jetzt geschieht das. Jetzt geht Gott an Mose vorbei. Er in der Höhle des Felsen, was heißt das? Da hat ihn Gott schon in die Wunden des Christus platziert. So. Der Fels ist Christus. Die Höhlen sind die Wunden. So. Und jetzt geht Gott an ihm vorüber. Und während die Gesetzgebung am Sinai, dieser Gesetzesbund, abgeschlossen wird, ne, tut Gott genau das, was seinem Herzen entspricht. Er geht jetzt vorüber an Mose so und spricht: Ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarmen werde, und ich werde begnadigen, wen ich begnadigen werde, trotz diesem Gesetz. Das heißt, zum Glück hat Gott sein Herz in dem Augenblick geoffenbart, und seine Aussprüche seines Herzens rechtzeitig angemeldet, nämlich bei Bundesabschluss. Denn wenn ein Bund unterzeichnet ist, abgeschlossen ist, kann ich nachher noch mit Bedingungen kommen, die ich gerne noch da drin sehe. Nein, da muss ich doch, während man die Bedingungen bespricht, nicht, vor Bundesabschluss die Bedingungen anmelden. Seht einmal. Praktisch heißt das, wer wäre überhaupt noch als Nachkommen Abrahams und Isaaks übrig geblieben, wenn Gott nicht sich mit diesen Worten noch rechtzeitig gemeldet hätte beim Bundesabschluss? Nicht einer, auch nicht einer. Denn wie viel haben gesündigt? Sie alle und sind nach dem Gesetz, dem Tode und der Verdammnis verfallen. So. Aha. Ja, was? Wie heißt die eigenartige Kurzbestimmung hier des Gesetzes wieder? Und den lebendigen Vogel, den Heiligen Geist, sollst du ins freie Feld fliegen lassen. Das heißt, der Heilige Geist kann jetzt überall in seiner ganzen Schöpfung aufgrund von Golgatha was machen. Sich erbarmen, wissen er sich erbarmen will, muss er jemand fragen, ob er das dürfe. Muss er das Gesetz fragen? Sagt er, das Gesetz, ich habe ja genau das gemacht, was das Gesetz von mir gefordert hat. Ne? Liebes Gesetz, gell? Du hast mich ja beauftragt, so das zu tun, was dir unmöglich ist. Ne? Also, großartig sind die Dinge. Und der Heilige Geist selbst kann überall, wo er will, aufgrund von Golgatha, sich erbarmen, wessen er sich erbarmen will, ohne jemand fragen zu müssen. Und begnadigen, wo, wann, wie er will, ohne jemand fragen zu müssen.
Wo steht das geschrieben?
Im Gesetz. Hier. Und den lebendigen Vogel, Heiliger Geist, soll er, ja, der Priester, ins freie Feld fliegen lassen, dass der Heilige Geist sich jetzt erbarmen kann. Und wessen erbarmt sich denn der Heilige Geist? Zuerst. Und wo übt er zuerst Gnade? Wo? Ja, doch bei den Auserwählten, nicht? Ja, jetzt sind wir Auserwählte. Wunderbar. Ja, was heißt das? Das heißt nämlich, ein Auserwählter Gottes zu sein, ist alles andere als eine Ehre. Denn Gott wählt ja das aus, was nichts ist in dieser Welt. Er wählt das aus, was elend ist. Er ist ja gekommen, diese eine Taube namens Jesu in einem irdenen Gefäß, um die Gerechten zu rufen und die Gesunden zu sammeln, nicht wahr? Also bitte wieder kräftige Demonstration ausführen und sich als echte Protestanten jetzt bewegen, nämlich ja. Ein Auserwählter Gottes ist deshalb auserwählt, schon vor Grundlegung der Welt hat er uns zappeln sehen in unserem Blute und sprach, in deinem Blute lebe, so steht geschrieben, weil wir die Erbarmungswürdigsten waren in seinen Augen. Wollen wir jetzt auf die Nicht-Auserwählten von hoch oben herabgucken? Warum sind die anderen nicht auserwählt? Weil sie besser sind als wir in den Augen Gottes. Oder sind wir noch Heuchler und Pharisäer? Ich hoffe nicht. Zweitens, wozu hat Gott die Auserwählten auserwählt? Ich sage es gleich kurz. Jetzt haben wir ein bisschen Verständnis da vorher. Um in den Auserwählten, wenn sie vollendet sein werden, einen Organismus zu haben, nämlich den Leib des Christus, durch welchen er die Nicht-Auserwählten erreichen und retten kann, darf Gott dann erwählen, wen er will. Und begnadigen, wenn er will, und sich erbarmen, wessen er will. Darf er das dann? Jetzt bleibt nur noch eines übrig, liebe Geschwister, dass wir sagen, Herr, was sollen wir hierzu sagen? Und dann sage ich, am liebsten gar nichts, sondern stille zu werden und noch einmal stille zu werden, diese Dinge in unseren Herzen sich bewegen zu lassen, um dann neu fähig geworden zu sein, endlich das, als das erfunden werden zu können, was unser himmlischer Vater nach dem Worte Jesu so sehr sucht, nämlich er sucht solche, die ihn im Geist und in der Wahrheit fähig sind anzubeten. Vielleicht darf dieser Abend heute uns ein Stück weitergebracht haben, dazu fähig geworden zu sein. Halleluja! Amen!
Ein wunderbarer Name hier auf Erden, der füllt mich treu, mein Herz und meinen Sinn. Wohl kann ich deshalb nicht verstanden werden, und doch durch ihn ich mehr als glücklich bin. Denn so wunderbar der Name Jesus bringt etwa alles die schönste Melodie. In ihm ist Heil und völlige Erlösung. Er schenkt mir Frieden, Ruhe und Harmonie. Er ist sein Name über alle Namen. In ihm ist alles und Geschenk von Gott. In ihm hat Gottes Wort sein Ja und Amen. In ihm ist Sieg im Leben und im Tod. Er ist so wunderbar, der Name Jesus. Singt überall die schönste Melodie. In ihm völlige Erlösung. Er schenkt mir Frieden, Ruhe und Harmonie. Er bringt mir Trost in schweren Prüfungsstunden, wenn es dunkel wird und alles wankt und bricht. Ja, wenn es scheint, als ginge alles unter, schenkt er auch neu mir Mut und Zuversicht. Er ist so wunderbar, der Name Jesus, singt besser als die schönste Melodie. In ihm ist Heil und völlige Erlösung. Er schenkt mir Frieden, Ruhe und Harmonie. Sein Ruhm ist groß und mehr noch wird er finden, weil Weg nicht macht, der alles untersieht. Und wenn einst andere große Namen schwinden, dann strahlt der Name Jesus ewig lieb. Er ist so wunderbar, der Name Jesus, klingt besser als die schönste Melodie. In ihm ist Heil und völlige Erlösung. Er schenkt mir Frieden, Ruhe und Harmonie.